Leute, stellt euch vor, ihr guckt irgendeinen großen Kinoblockbuster. Egal was es ist, nehmt irgendwie Marvel oder Star Wars oder was auch immer. Und der Film ist zu Ende und dann gibt es ja diesen Abspann, ne? Also wo dann ganz viele Namen genannt werden. Und der Otto-Normalverbraucher achtet da ja nicht so drauf. Aber ich habe heute einen dieser Namen hier sitzen.
Digitale Originale, der Podcast mit Olli und Freunden. Heute
3D für Hollywood.
Hallo Carsten.
Hallo Oliver.
ganz toll, dich da zu haben. Du bist VFX-Artist, lange, lange Jahre. Und wir haben dich heute hier, weil wir einfach ein bisschen was über die Branche erfahren wollen, über die Arbeit, die da eigentlich hintersteckt, was ja normalerweise von den Otto-Normalverbrauchern mal so eben so zack wegkonsumiert wird. Wie dieses Leben in dieser Branche so ist.
Das Leben der Branche, alles klar.
Ja, also Carsten, stell dich doch mal vor.
Mein Name ist Carsten und ich bin ursprünglich Mediengestalter Bild und Ton, also klassisch Fernsehen. Habe aber direkt gemerkt, dass das nicht so meine Welt ist und bin relativ schnell auf 3D umgeschwenkt. Am Anfang Industrievideos und irgendwann dann nach vielen, vielen Jahren Film und Fernsehen.
Das ist ja so eine sehr bescheidene Sache. Sag doch mal ein bisschen was zu Film und Fernsehen.
Film und Fernsehen, ja. Meinst du meine Anfänge? Ein Wort, ein Begriff. Big Brother, damit habe ich angefangen. Also ich habe wirklich das Fernsehen gemacht, was viele abwertend als Privatfernsehen bezeichnen. Das heißt, so Shows, ganz viel tatsächlich auch Call-In-Sendungen. Ne? Komische Fragen, wo man dann Geld verdienen kann. Wie gesagt, war alles nicht so meins. War eine gute Zeit. Die Leute sind fantastisch. Ein paar kenne ich heute noch oder mit denen habe ich heute noch Kontakt. Will ich gar nicht zu schlecht reden, aber ist halt nicht mein Ding gewesen. Und ich habe dann angefangen, mich in Eigenregie in Richtung 3D-Animation weiterzubilden, fortzubilden, selbst Projekte zu machen. Und war nicht der geradlinigste Weg, muss ich sagen. Aber 2015 war es, glaube ich, genau da hat es dann letztendlich geklappt, weil dann die Firma Rise in Stuttgart ein neues Office aufgemacht hat. Und da war ich dann quasi zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
Muss man nochmal dazu sagen, Rise ist eines der bekanntesten VFX-Studios in Deutschland, inzwischen ja sogar Europa und sogar weltweit. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf zurück. Und dieser 3D-Bereich, das ist ja ein sehr spezieller Bereich, ne? Also ja. Das heißt, man muss ja neben kreativem Verständnis auch ein ganz, ganz klassisches mathematisches Verständnis haben, physikalisches Verständnis haben und so weiter. Das malt man sich ja eigentlich so gar nicht so aus.
Gar nicht.
Ja, ne? Und das war wahrscheinlich auch gar nicht erstmal so gedacht, ne, oder?
Also ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne. Ich glaube, ich habe sie tatsächlich auch schon mal erzählt im Vorfeld. Man bekommt in der Oberstufe immer gesagt, Mathe ist theoretisch, das brauchst du nie wieder. Vergiss Vektoren, vergiss Matrizen. Brauchst du jetzt, brauchst du für die nächste Klassenarbeit, Klausur. Danach ist das, ja, unwichtig. ich habe dann schmerzlich erfahren, dass es nicht so ist. Also alle, die in dem Bereich wollen, kann ich jetzt schon mal sagen, bitte gut in Mathe aufpassen. Denn ja, auch wenn viele glauben, dass das, ich weiß gar nicht genau, was die Leute sich darunter vorstellen, so, das ist halt oft künstlerisch, irgendwas mit Malen. Nein, ist es ja nicht. Also es ist wirklich sehr technisch, eher in Richtung Konstruieren, zumindest das, was ich gemacht habe. Und je nachdem, in welchem Bereich man dann landet, ist es tatsächlich Mathe. Vektoren, Kreuzprodukte und so weiter. Und mehr als man wahrscheinlich so erstmal denkt.
Ja. Und dann bist du bei Rise gelandet. Und wie ging es da los? Wie ging es da bei dir ab?
Eigentlich direkt rein. Also ich habe mich halt mit meinem damaligen Modeling-Reader beworben. Ich bin auch nur für Modeling eingestellt worden. Das heißt, ich weiß nicht, wie weit jetzt die Leute da drin sind.
Das machen wir gleich.
Also im Grunde 3D-Objekte bauen und habe direkt auch ein Riesending im wahrsten Sinne des Wortes zugewiesen bekommen. Ich weiß nicht, ob den Film jemand kennt. Wie hieß denn der im Deutschen? The Renegades hieß er im Original, im Englischen. Ich weiß nicht, ob er im Deutschen auch so heißt. Da geht es um einen Schatz, der irgendwo in einem See, so aus dem Zweiten Weltkrieg, da müssen Soldaten den irgendwelche amerikanischen Soldaten holen und da raus. Ist jetzt nicht die beste Zusammenfassung, aber jedenfalls musste ich da ein großes Transportflugzeug bauen und bin also direkt eingestiegen mit einem Hero-Objekt, heißt es ja so schön. Ist auch, glaube ich, immer noch in meinem Reel drin, ganz wo der Fallschirm am Ende da rauskommt, genau.
Ja, ja. Genau, gibt es Close-Up-Szenen diverse, es gibt diverse totale Szenen von dem Flieger. Würden wir, also nur, dass ihr es wisst, das Video mit der Arbeit von Carsten könnt ihr auf jeden Fall in der Beschreibung finden. Solltet ihr euch unbedingt angucken, weil ihr werdet wegfliegen, woran Carsten alles gearbeitet hat. Er guckt jetzt hier ganz bescheiden rüber, aber guckt es euch an. Ich glaube, es wird euch genauso gehen wie mir. Das ist schon richtig heißer Scheiß. So, also gut, damit hast du angefangen. Und dann bist du tatsächlich in der Branche und vor allem ja auch in der Hollywood. Wir reden ja jetzt hier nicht von kleinerer TV-Produktion, sondern du bist mit der Einstellung, oder ich glaube, du warst als Freelancer unterwegs bei Rise, ne? Genau, also bei Rise bist du aber tatsächlich in die Hollywood-Ecke gegangen, ne?
Ja, also ich muss sagen, da, wie gesagt, ich war tatsächlich, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, weil die da eben das Studio noch aufgebaut haben. Und was ganz wichtig ist, aber das wird jetzt keine überraschen, Netzwerke knüpfen, Kontakte. Und so ging es dann einfach weiter. Also ich habe dann Leute kennengelernt, die wiederum Leute kennen. Und dann ist man halt so von Rise zu Trickster gekommen. Und so halt, das ist halt ich will nicht sagen Selbstläufer gewesen, aber wie gesagt, da hatte ich auch Glück. Ich habe dann wirklich jahrelang, war ich immer durchgebucht eigentlich und oder ausgebucht, wie man es mal nennen möchte. Ich hatte nie so eine Eingewöhnungszeit, wenn du da jetzt nachgefragt hast. Also es ging direkt Vollgas los. Davor habe ich Autositze gebaut und dann halt das Flugzeug direkt. Also das war so der
Sprung,
ne? Genau.
Also eher eigentlich von der Autositze gebaut. Ich nur vorweg, du hast mal auch kurzzeitig auch bei Macke Vision gearbeitet, auch wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die ja sehr viel mit Commercials zu tun hatten. Also sie haben halt Commercials gemacht für Autoindustrie, ne? Wenn ich das richtig
sehe. Ja, absolut, ja, genau richtig. Aber in dem Fall war es sogar noch, wie soll ich sagen, also es war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren das Modelle für Konfiguratoren. Also du kannst dir dann halt, konntest dir ganz wahrscheinlich immer noch bei Mercedes dann, war das auch viel für Mercedes, Sitze zusammenstellen mit genau den Konfigurationen. Das heißt, wir haben wirklich alle Sitze in allen Konfigurationen, in allen Ausführungen, mit allen Sachen nachgebaut. Ja.
Mhm. Krass. Ja, und dann also direkt vom deutschen Commercial nach Hollywood, ne? Wenn man das mal ganz klar so sagt.
Ja.
Ich meine, klar, man muss da dazu sagen, das würde ich jetzt gerne auch mal ein bisschen auseinanderpflücken. Man stellt sich ja gar nicht vor, was so eine Hollywood-Produktion eigentlich heißt, ne? Also, du hast ja gerade schon gesagt, ich bin da als Modeler eingestellt worden. So, jetzt denkt jeder, wie war's als Modeler, ne? Beschreib doch mal, wie in einer großen Produktion ein Film, also VFX, erstellt wird. Beschreib das mal.
1000 Einzelteile. Also, das ist jetzt wirklich, da können wir stundenlang drüber reden. Also, es fängt meistens an mit Concept Art, wirklich begnadete Menschen, die kreative Ideen aus dem Hut zaubern, ganz oft natürlich auch Set Extension zum Beispiel, also das, was schon da ist, weiterbauen. Das heißt, da kommen allein durch Set schon Vorgaben ins Spiel. Und dann wird es halt in zig Arbeitsprozesse aufgeteilt, die man vielleicht so gar nicht erwarten würde. Also klar modellieren, das heißt, die Objekte erstellen, dann halt Texturen drauf, dann gibt es noch extra Leute, je nachdem, wie groß die Pipeline ist, mit Shading, Beleuchtung, bis hin zu jemandem, der Fell macht, also wirklich nur für Fell und Haare eingestellt ist. Und am Ende kommt dann hoffentlich ein schönes Bild raus. Und dann geht es ja, da muss man dazu sagen, mit 3D ist ja nicht getan, dann kommen ja noch die talentierten Compa, also 2D-Leute, die ja genau Compositing machen und das Bild dann, ich nenne es jetzt mal, veredeln. Also ein riesen Ding. Ich meine, nicht umsonst sind die Abspänne immer minutenlang. Ich weiß gar nicht, bei Ready Player One, ich selbst habe nicht mitgearbeitet leider, aber ich bin halt, aus Respekt sitze ich immer im Abspann. Machen viele nicht, aber ist halt so, ne? Und bei Ready Player One war ich tatsächlich, da habe ich versucht durchzuzählen und dachte, bin ich durcheinander gekommen. Also da sieht man halt, wie viele Leute an so einer Produktion beteiligt sind, wie kleinteilig das auch ist teilweise. Ne? Ist nicht einer, der da sitzt und in einem Rutsch alles macht. Aber klar, ein paar Leute werden sicherlich schon gehört haben, wie viele Leute an so einer Produktion beteiligt. Deswegen ist das ja auch so teuer.
Ja,
so
ja, absolut, absolut. Und ich meine, das ist ja, jetzt sagen wir mal, wenn wir jetzt vom Kreativen ausgehen, ne, oder wenn man von dem Konsumierenden ausgeht, ne, es ist ja immer so, du konsumierst das so weg, du warst selbst eine Minute, ist schnell weg, ne, die guckst du dir so runter und so weiter. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Aufwand da inzwischen reingesteckt wird. Im Gegenzug ist es so, dass zum Beispiel Kunden, ne, also die sagen, die haben jetzt so eine Produktion gesehen, sagen dann, das kann doch ein Einzelner, das ist ja nicht ansatzweise dran zu denken. Ne?
Was ich da immer ganz gerne empfehle, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es genau ist, aber ich meine, es ist auf der DVD, Blu-ray, wie auch immer, von Episode 3 drauf. Da gibt es so eine, wie nennen wir das, Featurette, so ein und zwar, glaube ich, nehmen die da eine einzige Minute von Star Wars dann auseinander. Und da wird dann wirklich haarklein aufgezählt, vom Set sogar bis hin zum Ton letztendlich, was in dieser einen Minute, wie viel Aufwand da drin steckt. Und ist ein toller Überblick, finde ich. Also eine super, super Sache, wer sich dafür interessiert. Ich meine, es ist auf der Episode 3 DVD mit drauf.
Ja, das kann gut möglich sein. Ja. Also nur nochmal, da will ich das mal hier so. Ich lese mal so ein paar Ausschnitte aus einer Filmografie vor. Du hast mitgewirkt in Moonfall, Spider-Man, Black Panther, The Flash, Andor, Aquaman, Fantastische Tierwesen, Batman, Terminator. Hammer.
Ja. Ja, nein, guck mal, das ist halt. Ich muss da bescheiden bleiben, weil es ist halt. Es sind manchmal nur einzelne Objekte, ne, die ich da gebaut habe. Das klingt immer so, ich habe das und das gemacht. Klar, ich bin total stolz drauf. Also müssen wir jetzt, will ich gar nicht kleinreden. Ich bin verdammt stolz drauf auf meine Arbeit. Aber ich bin da immer sehr bescheiden. Ich habe meistens immer nur kleine Objekte oder Teilaspekte des Bildes gemacht. Ich glaube, nirgendwo anders ist die Teamarbeit oder der Team-Effort so groß wie bei VFX. Also da haben so viele Leute mitgemacht, dass ich da einfach immer so, cool ist real, aber da haben so viele Leute in diesem einen Shot mitgemacht. Ich schreibe es natürlich auch immer dabei, wie das üblich ist, das macht jeder, was man da gemacht hat.
Aber so bescheiden musst du gar nicht sein. Also jetzt gehen wir nochmal wieder auf dein Reel zurück. Die erste Szene, das ist ja eine Szene, ich glaube von New York, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, wie New York gerade zerstört wird. Und New York besteht nicht nur aus 1-2 Häuschen, sondern da sind schon ein paar mehr Objekte. So, und das war dein Job, die Dinger zu bauen, ne? Und das ist eine unfassbar viel Arbeitsaufwand, um das klar zu sagen, ne? Und das ist schon erstaunlich. Total toll. Also wirklich total toll. Wie empfindest du denn die Filmbranche? Sag mal, was ist so deine Meinung, ohne jetzt natürlich, da hat ja alles immer seine Vor- und Nachteile, aber wie siehst du gerade die Filmbranche so?
Das muss ich tatsächlich aufteilen, ja. Weil ich sehe es als Konsument und als jemand, der
dran arbeitet,
ich habe so zwei Seelen in meiner Brust, wie heißt das so? Mhm. Heißt so, sagt man so, ne? Ich habe es ja gerade schon vorher gesagt, mittlerweile gucke mir wieder alte Filme an. Modelle, Make-up-Effekte. Ich bin so ein bisschen übersättigt, muss ich sagen. Und was als Filmschaffender muss ich halt sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass es leider, das heißt leider, ich meine, es ist klar, es ist alles im Endeffekt eine Kostenfrage. Und Kosten werden meistens gedrückt. Und dass es jetzt viel in Richtung Asien geht, was halt für mich schade ist oder für viele andere auch. Ich habe das, ist jetzt ja keine ganz neue Entwicklung. Ein sehr bekanntes Studio in London hat das, glaube ich, schon zig Jahre so gemacht, dass man halt die Supervisor, die Lead Artists in London behält und dann doch viel auslagert. Ist halt so aus Kostengründen. Und dann muss man aber auch fair sein, es ist nicht die einzige Industrie, die so tickt, ne? Ich finde es schade, aber kann es natürlich aus unternehmerischer Sicht, muss ich leider sagen, wenn es klappt, dann klappt es auch so. Also
ja, wobei man auf der anderen Seite ja dazu sagen muss, und das ist ja auch das Erstaunliche, also durch die Streaming-Dienste, also mit Netflix angefangen, ne, Prime und wie sie alle heißen, ist ja noch nie so viel Film produziert worden wie im Moment. Ne? Und es ist ja auch so, dass die Qualität sich wahnsinnig verändert hat. Ne? Also wenn wir wieder bei Star Wars sind oder ILM, Serienproduktion wie Endor oder sowas, ne, die haben Filmniveau, ne? Also das muss man ja ganz klar sagen. Also eigentlich müsste doch Arbeit genug da sein für alle.
Ja, ja, ist richtig. Aber ich, man muss jetzt auch dazu sagen, ich bin an Deutschland gebunden aus privaten Gründen. Ich glaube, ich habe nur gehört, dass Australien gerade gut ist, dass Asien halt super ist. Ich glaube, Vancouver ist ein Dauerbrenner. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Sachen jetzt aussehen. Die hatten auch schwierige Zeiten. Habe von Kollegen gehört, dass da auch die Axt geschwungen wurde zum Autorenstreik zum Beispiel damals. Aber ich glaube, das ist nicht komplett, also ich will es nicht komplett schwarz malen. Ich sehe nur gerade, ich meine, das ist, kann man, glaube ich, ganz gut belegen. Wenn ich da richtig informiert bin, hat Pixelmondo zugemacht, war in Deutschland halt immer in Stuttgart eine Nummer. Scan9 leider auch komplett zu.
Die sind, glaube ich, von Netflix, ne? Also ist
Netflix hat die gekauft, ja,
genau.
Vor
Eyeline jetzt, glaube ich.
Genau. Mhm. Ich weiß gar nicht, vor 3-4 Jahren war das, glaube ich, dass sie die gekauft haben. Mhm. Und ja, ich glaube, es gibt noch einige Stellen, nur gerade für mich jetzt in Deutschland ist gerade, also habe ich das Gefühl, ist es nicht, sagen wir, der beste
Eldorado.
Ort. Genau, es ist nicht das Eldorado. Aber ne, vielleicht vertue ich mich da auch nur das, was ich so gerade mitbekomme, im Gefühl habe, dass das jetzt nicht die beste Location ist, um also VFX auf dem Niveau zu machen.
Ja.
Ja.
Nochmal zu deinem 3D-Werdegang, so wie, also zu der Zeit, als du angefangen hast, das, ich sag jetzt mal so Anfang der 2000er, würde ich jetzt mal sagen, da war, glaube ich, Maya auch schon da oder schon Platzhirsch. Und du hast auch direkt mit Maya angefangen oder hast du dich hochgearbeitet, sage ich mal?
Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Es gab mal so einen krassen Skandal. Da hat irgendeine Zeitschrift, wollte eine Demo-Version von 3D-Studio auf eine CD pressen, die in diesen Heften dabei mit so Sammel-CDs. Und die haben mal die Vollversion draufgepackt. Das war eine Ausgabe, also ich kann es jetzt leider nicht belegen, beziehungsweise das war Ende der 90er oder so. Die hatte ich und habe ein bisschen mit 3D-Studio gemacht, ein DOS, unter DOS damals noch, nur ich hatte keinen richtigen Rechner. Ich musste vom Papa Bildschirmzeit zugewiesen bekommen. Na, Papa ist, hört sich ja so, da war ich schon sehr viel älter, als dass ich noch Papa um Erlaubnis fragen musste, aber es war sein Arbeitsrechner, der wichtig für seinen Beruf war, und da durfte ich nicht dran. So. Kann ich auch verstehen. Da sind Daten drauf, da habe ich einfach nichts zu suchen gehabt. Hatte keinen eigenen Rechner und habe das dann ein bisschen eingeschlafen wieder, bis ich dann so während meiner ersten Ausbildung als Mediengestalter Bildton mir dann halt einfach selber Rechner gekauft habe und dann mit Maya angefangen habe, genau.
In Maya.
Ja.
Krass.
Ja, ich, die hatten damals ein ziemlich gutes Studenten, genau, und da war ich da als Auszubildender, da fiel ich irgendwie drunter, das durfte ich nutzen, obwohl ich kein Student in dem Sinne war, und das war nicht viel, das war wirklich ein toller Deal damals, ja, und genau, deswegen bin ich direkt mit Maya eingestiegen.
Krass. Ja, und sag mal so, hast dich ja eigentlich für die richtige Software entschieden. Es gab ja auch andere, ne? Also man hätte jetzt auch Cinema nehmen können oder Lightwave oder was. Gibt ja ganz viele Anbieter. Aber du hast dich intuitiv für die Software entschieden, die eigentlich auch Industriestandard ist, ne? In der Branche. Also gerade in der Hollywood-Filmbranche, ne? FX-Branche.
Ja. Also muss ich aber sagen,
wusstest du zu dem Zeitpunkt nicht.
Genau,
ne?
Nein, ja. Das war jetzt einfach. Die haben das Angebot gemacht damals. Ich war auf irgendeiner Messe, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und da habe ich direkt mit irgendeinem Vertreter, was auch immer, gesprochen, der mir davon erzählt hat, und ich war dann Feuer und Flamme, war total begeistert und habe das dann durchgezogen. Aber es war tatsächlich, muss ich jetzt einfach mal zugeben, nicht, boah, das wird jetzt das nächste große Ding, sondern
ja, war Zufall. Einfach, ja, hat für Zufall, dich gut gepasst, ja, und genau. Passt wahrscheinlich für dich auch jetzt immer noch, ne?
Ja, wobei wir haben auch drüber gesprochen, ich liebe eigentlich Modo.
Wie?
Modo ist...
Ich auch. Hat
ja,
ich auch gehabt.
Modo ist ja nun mal jetzt quasi tot. Das habe ich sehr gern benutzt. Aber Maya ist das, was man einfach warm halten muss in einer gewissen Form, weil es nun mal das Tool ist. Ich habe auch mit Blender angefangen, aber da, ja.
Einstiegshürde erstmal ein bisschen größer.
Ja, genau. Ne? Es macht schon, ich finde Blender toll, aber es macht halt vieles anders, sagen wir es mal so. Und man kann das auf Industriestandard umstellen, alles und so. Ne? Ich weiß, aber wenn man es so benutzen soll, wie es benutzt werden soll, muss man sich schon ein bisschen
ein bisschen ungewöhnt. Ne?
Ja, das Umstellen ist ja immer nur eine Hürde und so. Und wenn du dann Tutorials dir anguckst, dann passt das alles nicht, was du da, wenn es auf Industriestandard umgestellt
ist. Genau, deswegen, das ist das
Problem. Aber du hast vollkommen recht, das ist eine Ungewöhnung. War es für mich übrigens auch. Also es ist exakt das Gleiche, weil das eben wirklich anders zu bedienen ist. Aber jetzt erzähl doch mal, nehmen wir mal so eine Produktion wie, ich dachte jetzt mal einfach Andor. Ja, so die. Wie läuft das ab in so einem Studio? Erzähl mal, also wie kommst du da an deinen Job? Also was war da die Aufgabe und wie wird die Arbeit weiterverteilt? Welches Glied bist du dann da in der Reihenfolge?
Das Letzte.
Mit Sicherheit nicht.
Ja, das, also Star Wars ist immer, also ich, wie gesagt, ne, ich will es nochmal dazu sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf meine Arbeit, aber wenn man jetzt mal einfach nüchtern das Ganze betrachtet, ist es halt ein Asset-Job gewesen, nur halt, dass man die Sachen, die man da gebaut hat, die haben halt einen gewissen Namen, so, ja. Nur im Endeffekt ist es das Gleiche wie immer, du bekommst was zugewiesen, eine Aufgabe, eine relativ starre Aufgabe, je nachdem, und bastelst dann rum, dann gibt es die Besprechung, du bastelst weiter, weil es beim ersten Mal natürlich nicht passt, so halt, und bis dann irgendwann jemand sagt, genau so wollen wir es haben. Aber Polygone bleiben Polygone, ob Star Wars ist oder es ist im Endeffekt der gleiche Job, nur natürlich, wie gesagt, ich, ne, damit nicht jemand denkt, was erzählt er hier so, Star Wars ist doch toll. Ja, ich bin natürlich besonders stolz auf dieses Projekt, nur wenn man es auf die Arbeit runterbricht, rein aufs Technische ist es natürlich jetzt, nur weil es eine Star Wars Produktion ist.
Es ist trotzdem, ja, ins Polygone.
Es sind, genau.
Ja, aber klar, man muss dazu sagen, also nehmen wir mal an, du hast jetzt da, sagen wir, Transporter oder sowas alles modelliert und vielleicht sogar texturiert. So, dann ist es ja so, dann geht das in den Prozess ja eben irgendwann mal in die Animation. Jetzt mal unabhängig von der Post, die kommt ja zu allerletzt, aber ne, dann ist irgendwann die Szene oder der Shot, das ist ja, da reden wir ja von 1, 2, 3 Sekunden, ne? Der geht dann Iteration. Ne? Das heißt, dass irgendwann landet das ganze Ding dann bei der Regie, dann wird sich dieser eine Shot angeguckt und dann wird verbessert. Ne? Hier gefällt mir das Blatt nicht, da ist das Grün blöd. Hier da hinten müsste noch ein bisschen mehr das und das sein und so weiter. Dann geht das wieder zurück zu dir. Also das ist der Prozess,
ja,
ne, der
also
da
es
stattfindet.
Ist eine ständige, ja, Iteration, wie du sagst. Ja, ja, es ist, ich glaube, das ist auch bei Filmen besonders krass, dass da wirklich bis ins Kleinste verbessert wird. Es gibt ja das böse Wort mit F, das Pixel, ne? Das ist ja jetzt ein Begriff, der schon ewig so im Raum steht, und das ist auch so, da wird teilweise auf Sachen geachtet, wo man denkt, mein Gott, es ist 3 Pixel groß zu sehen, muss da jetzt wirklich sein, aber so ist es halt.
Ja, also, und nicht, auch tatsächlich auch, dass man manchmal auch fürs Off arbeitet, ne?
Ja, genau. Also das ist natürlich nicht immer so, ne, aber es ist, glaube ich, schon, da ist man sehr penibel, sagen wir so, also das ist schon, wird viel geschraubt, wo man vielleicht als Außenstehender so denkt oder manchmal auch, wenn man dran arbeitet, muss das jetzt wirklich noch sein, aber ich meine, dafür wird bezahlt und dann wird das halt auch gemacht.
Okay, auf welche Arbeit, wie sie dann nachher am Ende in einem Film zu sehen ist, bist du besonders stolz? Gibt es was, wo du sagtest, boah, das hat mich umgehauen, als ich es dann gesehen habe? Also wo hattest du so richtig selbst Gänsepelle?
Ich überlege gerade. Ich weiß gar nicht. Das ist halt, ich bin halt nie überrascht, weil du halt den Prozess halt miterlebst, ne? Vom grauen Clay-Shading oder vom Clay-Shading oder von einem Viewport.
Oder Blogging,
ne?
Oder
ja,
sowas.
Ja, Blogging bis hin zum Produkt. Klar, die Undershots sehen super aus an, also. Ich glaube, selbst unter den Star Wars Serien, die es jetzt mittlerweile reichlich gibt, um es mal vorsichtig auszudrücken, haben viele gesagt, Andor hat eine besondere Qualität. Und darauf bin ich tatsächlich am meisten stolz, weil das Ergebnis das Beste ist. Also ich selber bin nicht mehr so Marvel-Fan, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das haut mich alles nicht mehr vom Hocker.
Ist ein bisschen too much von allem.
Ja, es ist mir ein bisschen, ja, es ist inflationär, nenne ich es manchmal auch. Aber auf Andor, ja, klar, also muss ich schon sagen.
Ja. Ja, also man muss dazu sagen, ich meine, ich sag mal, das sagen ja auch viele, jetzt sind wir natürlich tatsächlich in diesem Genre oder genau in dieser Welt unterwegs, von allen Star Wars Filmen der erwachsenste, würde ich sagen. Das fing ja mit Rogue One an.
Genau.
Und da auch da war das erste Mal Blut zu sehen, ne, das hat man, ne, oder ja, ich glaube, ja, ich glaube, das war so. Und das war irgendwie, war der auch schon sehr erwachsen, ne?
Fand ich auch,
ja. Und bei Andor geht das ja noch eine Ecke weiter, ne? Es wird auch sehr politisch dabei und es wird auch richtig gut Geschichte erzählt, ne?
Genau, das ist entscheidend.
Das Spannende da drin,
also ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum es mich stolz macht, weil, oder warum ich stolz darauf bin, dass ich daran mitgearbeitet habe, sagen wir so. Ich glaube, es ist eine, abgesehen davon, also ein Star Wars hat ja immer so einen gewissen Unterhaltungswert und alle freuen sich immer, wenn sie irgendwie bekannte Geschichte oder Sachen sehen und ist auch viel Fanservice dabei ganz oft. Aber ich glaube, Andor ist für sich genommen, ohne jetzt mal den ganzen Star Trek, um Gottes Willen. Jetzt werde ich.
Ja, das ist gewisse
genau. Den ganzen Star Wars Hype wegzunehmen. Ohne das ist es, glaube ich, eine sehr gute Serie. Also viele sagen irgendwie Politthriller im Weltall sozusagen. Andor ist, glaube ich, eine rundum gute Serie.
Ja, finde ich, find ich auch absolut. Ja gut, ich meine, Disney, das kennen wir ja von Disney, die wollen schon tatsächlich alle Zielgruppen erreichen und haben ja für jeden etwas dabei.
Ja, ja, genau.
Für jeden etwas dabei und ja, Kuh wird halt gemelkt, ne? Das ist halt so.
Ja, ich möchte dazu auch nicht so viel sagen. Also ich meine, im Endeffekt muss es jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde, ich muss dazu sagen, ja, bevor es wieder heißt, der basht ja irgendwie links und rechts irgendwelche Leute. Nein, also ich war großer Disney-Fan. Ich habe bis zum gewissen Zeitpunkt alle Trickfilme auch auf, selbst den Schatzplaneten, ne, ist das so ein Underdog, nein, also den kennt, also ist nicht der beliebteste Disney-Film, ist auch, glaube ich, gnadenlos gefloppt. Ich war großer Disney-Fan. Mittlerweile, glaube ich, darf ich das ruhig so sagen, mir ist ein bisschen viel mit den Remakes und ich finde es nicht mehr, mich interessiert es nicht mehr so, was sie da rausbringen.
Ja gut, klar, ich sag mal so, das ist ja aber immer so, wenn man ganz tief in einer Branche drin sitzt und man wirklich den, wie nennt man das nochmal, den Hasenbau von innen kennt, ne, dann ist es von außen auf einmal gar nicht mehr so spannend, ne. Und du bist ja lange, lange, also wenn ich mal gucke, du hast jetzt in Summe, ich glaube 12 bis 14 Jahre wirklich in dieser High-End-VFX-Branche.
Sieben
Jahre in dieser High-End-VFX-Branche gearbeitet. Du hast sie kennengelernt, du hast die Produktion kennengelernt, du hast auch den Stress und den Druck, der sich natürlich da auch ergibt, weil es gibt immer Veröffentlichungstermine am Ende des Tages.
Comic-Con-Trailer, ganz schlimm. Ganz
ja, schlimm. Genau. Ne? Und das ist das eine. Und das zweite, es gibt natürlich auch Produktions-Controlling. Ne? Das heißt, sind wir noch im Budget und all das macht dich ja von außen gar keiner vor, was das heißt, ne? Also was da auch manchmal unter Zeitdruck gearbeitet wird, Überstunden ohne Ende geleistet werden, und dann wird das mal eben so wegkonsumiert, ne?
Ja, gut, so ist das halt. Also da muss man sich, wie gesagt, das habe ich ja vorhin gesagt, das heißt, es tut nicht weh, nein, aber eben, man merkt halt so, die Leute interessiert es dann tatsächlich nicht, was dahinter steckt. Die gehen im Abspann und bleiben höchstens, wenn sie wissen, es kommt noch eine Post-Credit-Scene.
Ja.
Ansonsten sind die raus.
Ja, ja, klar.
Ne?
Ja.
Und,
also es gab ja schon diverse Versuche, die Abspanne mal interessanter zu gestalten, da wo dann Making-of dabei läuft und so weiter. Aber ich glaube, es hilft nichts, dass die Leute trotzdem nicht lesen. Ne?
Nein, ich verstehe es aber auch. Guck mal, wie du selbst sagst, da stehen hunderte von Leuten. Was sollen sich die Leute das durchlesen? Es ist, nochmal, ich bin stolz auf den Job, aber im Endeffekt ist das halt eine Arbeit, für die ich jetzt nicht erwarte, dass mich jemand lobt und schon gar nicht irgendein Kinobesucher, der mal eben, für kostet mittlerweile 17 Euro für eine Karte abgedrückt hat, der geht da rein, um unterhalten zu werden und wenn er dann fertig ist, dann ist, also ich kann jeden verstehen, ich bleib sitzen und denke mir mal so, wow, guck auch mal, ob ich jemanden kenne und so, man macht das ja schon mal, ne, aber ja, so ist es halt.
Ja, Carsten, nur auf der anderen Seite, das ist jetzt sehr bescheiden, weil man muss dazu sagen, also gerade Blockbuster, wow, die heißen ja nicht ohne Grund so, weil sie Massen anziehen, weil sie im besten Falle unglaublich viel Emotionen erzeugen. Also gerade Kino, ja, muss man ja ganz klar sagen. Also Leute gehen mit einem Gefühl daraus. Und ich meine, du musst ja nur in deine eigene Kindheit gucken, ne? Da ist es so, es gibt bestimmte Dinge, an die man sich immer wieder erinnert. Was war mein erster Kinofilm? Kann ich dir sagen. Ne? So, wenn du aber jetzt sagst, was war dein erstes Spielzeug? Da wird es schon schwieriger. Also es ist was wahnsinnig eng mit menschlicher Emotionalität verbunden ist. Umso besser es gemacht ist, umso besser die Geschichte erzählt, umso realistischer die Geschichte erzählt wird, umso mehr bleibt es halt langfristig hängen und da bist du ein Teil.
Das ist richtig, aber ich glaube, es ist auch unbestritten, dass mittlerweile sowas wie der Marvel-Franchise wie Fastfood ist.
Ja.
Also da ich gebe dir ja recht, es gibt Filme, der Klassiker ist halt Schindlers Liste. Da gehen Leute aus dem Kino raus und die denken, man macht sich halt Gedanken, man rekapituliert, was man da gesehen hat, ist vielleicht verstört, am Boden zerstört, traurig. Aber sagen wir ganz ehrlich, wenn ich in einen Marvel-Film gehe,
ja, will ich, ja gut, also da will man einfach unterhalten werden.
Genau, da will man unterhalten werden. Genau, ja. Wie gesagt, man wartet dann für die Post-Credit-Scene oder die mittendrin kommen. Ja. Aber es ist, glaube ich, nichts, wo man rausgeht und denkt sich so, oh, der Spider-Man, das war ja wirklich philosophisch heute wieder. Also das ist halt...
ja, aber ich sag mal so, das Klientel, was sich diese Filme anschaut, will ja genau so bespaßt werden.
Genau, ne? Und es ist auch ein gutes Recht, muss ich dazu sagen.
Absolut,
ne?
Absolut. Und es ist halt auch so, sie wollen halt auch genau diesen VFX.
Genau,
Overflow. Ja. Ne? Mhm. Und der muss aber trotzdem gut sein. Also nichts ist ja schlimmer, das wissen wir ja selber. Nichts, also wenn ich jetzt irgendeinen Film sehe und der Mensch, der reagiert nun mal auf solche Sachen sehr, sehr, sehr sensibel. Ne? Also innerhalb von Millisekunden, wenn da was nicht stimmt. Das muss halt gut gemacht sein. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, deswegen wird ja auch so viel Theater, sage ich jetzt mal, betrieben, um eben genau diese Illusion zu erstellen. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt beispielsweise, weiß ich, kleine TV-Produktion oder sowas, ne? Also da wird einfach wahnsinnig viel investiert, um genau das Gesamtergebnis zu haben.
Ja, jetzt werden viele natürlich sagen, ne, wir haben es vorhin schon mal irgendwie angesprochen, irgendjemand meinte, das dritte Auge von Doctor Strange. Der Klassiker, oder wie heißt, ich habe jetzt den Namen vergessen, dieser Charakter, der schwebt in Quantumania, dieses Ei. Da werden sich jetzt viele fragen, ja, wo ist denn da das Geld geblieben? Und ist nur meine Einschätzung, also das heißt, ja, ich glaube, viele werden sagen, ja, wundert mich nicht. Ich glaube, nicht nur, dass die Sehgewohnheiten sind so ein bisschen Richtung Fast Food gegangen, sondern auch die Produktion im Sinne von Masse statt Klasse ein Stück weit. Und ich glaube, auch da haben wir gerade drüber geredet, wenn man sich heute Davy Jones aus Fluch der Karibik Teil 2 anguckt, da kann mir keiner sagen, der sieht schlecht aus. Der sieht immer noch top aus. Der fügt sich in alles ein. Den nimmt man als Charakter wahr mit all seinen kleinen Nuancen, wie die Tentakeln sich bewegen. Und da hat man manchmal schon das Gefühl, wenn man jetzt eben den besagten Dr. Strange mit dem dritten Auge sieht, was ist denn da schiefgelaufen auf dem Weg von 2009, glaube ich, muss man sich halt mal überlegen, wann das war, was ist da schiefgelaufen, und ich glaube es einfach, dass der Druck da ist, Content zu produzieren, und ich glaube, das ist...
Ich glaube, der Druck, genau, da sehe ich das auch so, der Druck, den Content zu produzieren, und also... Ich glaube, das haben wir den Streaming-Formaten zu verdanken, ne? Also das einfach, wir haben freie Auswahl inzwischen. Es wird unglaublich viel produziert an Filmen, und ja, natürlich, es wird nicht, hat nicht alles erstmal das Budget und auch den Willen, ne? Also also ich finde ja Herr der Ringe noch krasser. Also Zwei Türme als Gollum, der funktioniert immer noch. Der genau, ist von 2003, glaube ich, oder sowas, ne?
Was ist eine sehr gute Frage.
2003, 2004, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Und das Spannende daran ist, wie viel Arbeit da reingesteckt worden ist, dass dieses Ergebnis hat. Ich glaube, die Zeit ist heute einfach nicht mehr da.
Genau. Also ich meine, wenn man sich die Timeline gerade vom Marvel-Film anguckt, die haben eine Zeit lang, glaube ich, 3 pro Jahr rausgehauen. 3 2-Stunden-Blockbuster. Und die Leute, die daran arbeiten, die können am wenigsten dafür, das muss ich mal dazu sagen, weil es immer so heißt, ja, sind die alle, habe ich schon oft gelesen, die können ja alle nichts mehr. Aber irgendwann, man muss halt sagen, was sollen sie denn machen, wenn sie für den und den Shot nur so und so viel Zeit bekommen und das dann halt der nächste schon so halt. Ich glaube, da bin ich wieder sehr bescheiden, ich rede jetzt vor allem über meine Kollegen, ich glaube, die Ergebnisse könnten sehr viel besser sein, wenn man sie nur ließe. Aber das muss man auch aushalten. Also wie gesagt, ist ja jetzt, da schreibt einer einen Kommentar irgendwo und sagt, sind die alle doof da? Die können ja gar nichts mehr. Guck dir mal Fluch der Karibik zum Beispiel an, kommt ja sehr oft. Ist halt so. Es ist eine Branche, es geht im Endeffekt nur um Geld.
Am Ende des Tages in jeder Branche.
Genau,
ist
in jeder.
Das ist so.
Wie gesagt, das ist auch nichts, was man der Filmbranche jetzt vorwerfen muss, weil alle
wollen davon leben.
Ja, ist leider, das heißt, ist so.
Ja.
Und ja, deswegen glaube ich aber auch, dass Filme so aussehen, wie sie aussehen heutzutage. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Nur so der typische Blockbuster hat halt einen gewissen Look, der von vielen, glaube ich, selbst Leuten, die es nicht so interessiert, mittlerweile als, oh, sieht schon, ganz oft sagt man ja, sieht aus wie PlayStation 2,
heißt ja.
Es, glaube ich, ganz oft.
Ja.
Ja.
Ja, das ist dann halt so.
Ist dann so,
ja. Genau. Ja, es gibt ja auch eine ganz spannende Independent-Filmszene, ne? Also die jetzt so ein bisschen, das ist ja im Grunde genommen wie in der Musik, ne? Dass es halt eben die Commercial-Dinge gibt in der Filmbranche, sind es ja gar nicht so viele Platzhirschen, die es da gibt. Ich meine, auch noch ein paar. Aber es gibt halt auch eine ganz bewegende und bewegte Independent-Filmszene, die natürlich bei Weitem nicht so viel Budget hat, aber dafür durch Storys halt glänzt, ne? Und das ist und bleibt spannend. Und mal gucken, wie sich diese ganze Branche so entwickelt. Wie bist du eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, 3D zu machen? Also was hat dich, also ich will dir mal ein Beispiel bei mir nennen, haben wir ja schon vorhin auch schon drüber gesprochen,
ja, genau.
Bin auch etwas älter und bei mir war das so das Aha-Erlebnis, mich mit 3D zu beschäftigen. Das war tatsächlich, also damals gab es ja kein YouTube und so weiter, da wurden Filme per Real Player per E-Mail ausgetauscht und da kam auf einmal Luxor Junior. Also der erste Pixar-Short, wo auf einmal dreidimensionale Lampen da durch die Gegend gerannt sind und ich mir gesagt, wie geht das? Das will ich wissen. Ne? Was war denn so dein 3D-Erlebnis?
Ja, wir haben ganz kurz drüber gesprochen und da sind jetzt die nerdigsten Nerds der Retro-Spielzeug-Fans gefragt und das gab es, glaube ich, in Deutschland nie offiziell. Das hieß Captain Power. Das war eine ultra düstere Serie, eigentlich für Kinder gedacht, lief halt im amerikanischen, englischen Sonntagsprogramm immer. Und da gab es zwei Charaktere, die stachen natürlich auch ironischerweise durch die schlechte Qualität der damaligen CGI, das war halt 89, ich weiß gar nicht, 89, stach total heraus. Es sah aber vom Look her besonders aus, dass heute würde man sagen, um Gottes Willen, die fügen sich ja gar nicht in die Realfilmumgebung ein. Stimmt, ja. Nur trotzdem haben sie damals, als ich ganz klein war, hat das irgendwas ausgelöst. Ich fand das interessant. Die Charaktere, das waren, glaube ich, zwei so Roboter, die irgendwie fast unbesiegbar waren, die haben sich irgendwie festgebrannt. Es klingt total doof, aber die haben sich irgendwie, wie gesagt, Captain Power hieß es, glaube ich, ja. Wer jetzt sich beflissen fühlt, nachzugucken, ist ein ganz, ganz, nenn mal krude, also sehr obskur, ja. Ganz komische Serie, die, glaube ich, bei uns, wie gesagt, so nie gelaufen ist. Und da waren aber CGI-Charaktere schon in, ich glaube, so Ende 80er drin. Und das hat mich seitdem nie so ganz losgelassen. Ich fand das irgendwie faszinierend, ja. Und natürlich, man darf es auch nicht vergessen, ich bin ja mit, ich war ja in so einem Alter, da war ich 10, Jurassic Park 10, 11.
Jo.
Und jo. Da muss jo. Ich sagen,
waren die ersten CGI-Sachen.
Ja, von der Qualität. Ja, ja, das hat schon reingehauen. Also da muss ich sagen, das hat mich auch lange Zeit nicht losgelassen. Das war einfach ein Film, wo man auch dann im Nachhinein gesagt hat, Mensch, das ging, hätte auch nicht anders funktioniert. Also ein T-Rex, die hatten ja das Modell davon, aber ein paar Sachen konnte man, sie haben ja super gemischt, ne, Modelle oder beziehungsweise Puppen und CGI. Und das ist so als das goldene Beispiel lange Zeit hängen geblieben.
Ja, absolut. Also ich sag mal, Jurassic Park war ja im Grunde genommen der Film, wo im großen Stil Character Animation, jetzt natürlich von Tieren in dem Falle, eingesetzt worden ist und wo genau die Kippe war. Also wo Stop Motion eigentlich erst geplant war.
Ja, genau. Ja.
Tide Studio wieder, ne? Also die da tatsächlich erstmal in Stop Motion gearbeitet haben und später es dann doch in CGI gemacht worden ist, weil die gebettelt wurden, ne? Damals von ILM und dann hat tatsächlich CGI gewonnen, ne?
Ja, ja. Also das noch eine Sache genau, die mich auch noch beeinflusst hat. Jetzt werden natürlich alle sagen: Moment, hast du nicht gerade gesagt, du warst erst 10, 11? Ja, war ich, aber ich sage es jetzt trotzdem: Ich habe damals schon als kleiner Bub Terminator 2 geguckt. Das war, ich glaube, nicht der Einzige.
Absolut.
Und der T-1000 hat mich natürlich auch damals weggehauen.
Völlig umgehauen.
Ne? Völlig umgehauen.
Also ja, auch das Verflüssigen, ne?
Ja,
das war ja auch mega Meilenstein.
Ja, das muss ich, also das war so eine, ich glaube, so eine goldene Ära für diese Pionier, ja. Also eine Terminator da war ganz 2,
viel Pionierarbeit, ja.
Jurassic Park, das war so eine Zeit, wo man wirklich, wo das noch so besonders war, dass es einfach auch als Erlebnis im Gedächtnis geblieben ist.
Absolut. Ja. Ja. Ja, und hat auch im Grunde genommen eine ganze Branche eigentlich entwickeln lassen. Ne? Also genau, ja, die Pionierarbeit, ne? Also wo ganz, ganz viel entstanden ist in dem Bereich. Neben Pixar natürlich auch die ja. mit Renderman.
Ja, stimmt.
Das tatsächlich die Grundlage überhaupt in der Qualität Arbeiten abzuliefern gemacht hat. Ne? Ja, total spannend. Wir sind schon bei 41 Minuten.
Nein.
Ja.
Ach, erzähl nicht. Wir haben doch gerade erst angefangen.
Ja, ja.
Nein, wirklich. Krass.
Die Zeit geht schnell um. Ich möchte natürlich aber auch trotzdem mal, Carsten, also wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das muss ich ja einmal sagen. Wir haben uns kennengelernt, weil du dich bei uns beworben hast.
Noch.
Also du bist zurzeit arbeitssuchend. Und ich sag mal so, hatte ich dir ja auch schon gesagt, bei uns ist im Moment gerade schwierig. Wir haben im Moment keine Stelle zu besetzen, aber du lieferst dermaßen gute Qualität ab. Also das, wie gesagt, schaut euch bitte dieses Reel von dem Carsten nochmal an. Und bist auch vom Typ her, wir haben uns ja jetzt kennengelernt, ein ganz klasse Typ. Also es wird doch mit dem Teufel zugehen, wenn wer irgendjemand hier zuhört und sagt, Mensch, ich brauche wirklich einen guten 3D-Mann. Ich brauche jemanden, der gut VFX kann, der genau weiß, wo der Hase langläuft, für was auch immer Produktion. Ich kann euch den Carsten wirklich nur
wärmstens
ans Herz legen.
Ja. Ne, es muss halt noch kurz gesagt sein, es wäre gut, das ist so der kleine Knackpunkt jetzt, eine Remote-Geschichte, weil ich an Dortmund gebunden bin zurzeit. Ne, ich kann jetzt eben nicht einfach so nach Hollywood, wobei Hollywood produziert das ja gar nicht, ist ja Vancouver und uns. Ne, ja, genau. Aber es muss kein Film sein.
Ja. Ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Müssen,
ne? Also alles, es gibt ja 3D, kann man ja in ganz, ganz vielfältigen Dingen einsetzen. Und man würde mit Carsten halt jemanden kriegen, der wirklich alles schon gesehen hat, alles schon kennt, der im wirklich High-End-Bereich gearbeitet hat. Ne? Und ja, also ich kann ihn euch nur wärmstens ans Herz legen.
Dankeschön.
Carsten, wir haben einmal heute in die Filmbranche geschnuppert, wir haben einmal in die VFX-Branche geschnuppert. Ich habe deine Arbeit gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich feiere sie auch immer noch. Ne? Und du bist so ein bescheidener Typ, obwohl der schon solche fetten Sachen miterlebt hat und mitgemacht hat. Und man muss auch dazu sagen, das heißt, das macht ja, also man hat ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, so, unter so einem Produktionsdruck gibt man sein letztes Hemd, um es mal ganz klar zu sagen. Und das hast du alles schon miterlebt und zwar mehrfach. Du hast 30 Filme, in 30 Filmen mitgewirkt in Summe. Das ist richtig, richtig viel. Also bist echt ein alter Hase in der Branche. Und ich wünsche dir ganz viel Glück,
dass
es für dich weitergeht. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.